Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, der Text, den ich in der Begrüßung schon erwähnt habe, für den heutigen Sonntag, der steht im 58. Kapitel des Jesaja. Und ich lese die ersten 7 Verse, später dann den zweiten Teil. Ruf so laut du kannst, lass deine Stimme erklingen, mächtig wie eine Posaune. Halte meinem Volk seine Vergehen vor, zähl den Nachkommen von Jakob ihre Sünden auf. Ach, für wie fromm sie sich doch halten. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie kommen gern zum Tempel gelaufen, um meine Nähe zu suchen, weil sie sich einbilden, nach meinen Geboten zu leben. Darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich: Wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter genauso an wie sonst auch. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lasst und euch in Trauergewändern in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Wenn wir diese Verse uns anhören, dann merken wir, da läuft etwas mächtig schief. Da läuft etwas so schief, dass Gott sich genötigt fühlt, seinen Propheten zu beauftragen mit dieser Strafpredigt. Ruf so laut du kannst, so schrill wie irgendwie möglich, dass es jeder auch hört. Und halte meinem Volk seine Vergehen vor. Was läuft da eigentlich schief? Was fordert denn Gott so heraus? Nun zeigt unser Text, dass es da zwei total unterschiedliche Sichtweisen gibt in der Beurteilung der Lage. In der Beurteilung des Problems. Da ist einmal die Sichtweise der Leute zu Zeiten des Propheten Jesaja. Aber das könnte auch unsere Sichtweise sein. Die sagen, eigentlich läuft alles gut, wir sind gut unterwegs, wir sind voll dabei, wir erfüllen alle unsere religiösen Pflichten. Wir feiern Gottesdienste, wir halten das Abendmahl, wir taufen unsere Kinder, wir lassen uns konfirmieren und wir spenden auch reichlich. Und nicht genug, wir setzen noch eins obendrauf, wir fasten sogar. Und wenn man so unterwegs ist und so reichlich in das Religionskonto einbezahlt, dann erwartet man natürlich, dass da auch wieder was zurückfließt, dass es eine Rendite gibt. Und für die wäre eigentlich Gott zuständig. Aber irgendwie scheint es mit Gott nicht so richtig zu funktionieren. Der zahlt nicht, jedenfalls nicht so, wie wir es gerne hätten. Was ist da eigentlich los? Wir rackern uns ab, wir erfüllen unsere religiösen Pflichten, wir sind, wie man heute sagt, voll im Drive. Uns kommt kein Rückfluss von dir, Gott. Jedenfalls nicht so, wie wir es uns erhoffen, dass du uns nahe bist, dass du dich uns zeigst, dass du deine Versprechen erfüllst. Und deshalb sind wir unzufrieden. Und plötzlich sitzt Gott auf der Anklagebank. Der Jesaja fantasiert nicht. Ich auch nicht. Ich kann mich an unzählige Gespräche erinnern mit Leuten, die ich besucht habe, die mir erzählen aus ihrem Leben. Und plötzlich sitzt Gott so auf der Anklagebank. Das ist die eine Seite. Und Gott auf der anderen Seite, der hat eine komplett andere Sicht. Eine ganz andere Wahrnehmung über das, was da abläuft. Von der gleichen Situation wohlgemerkt. Gott sagt, Leute, was ihr da gerade skizziert habt, das ist durchseucht von einer Doppelmoral. Was ihr da gerade aufgezählt habt, das beeindruckt mich 0,0%. Es ist nichts in meinen Augen. Das läuft total ins Leere. Das könnt ihr gerade sein lassen. Wow, das ist heftig. Gott und ausgerechnet die, die meinen, zu ihm zu gehören und mit ihm unterwegs sind, die liegen nicht nur so ein klein wenig auseinander. Die trennt Welten. Das ist total konträr. Gut ist, dass Gott das sagt, dass da was total auseinandergedriftet ist. Gut ist, dass Gott den Mund aufmacht und uns anspricht und es nicht einfach so weiterlaufen lässt. Sonst würden wir so weitermachen und vielleicht sogar noch eins draufsetzen und am Ende klagen, das mit Gott funktioniert nicht. Deshalb gut, dass Gott uns das sagt und dass wir das als Predigttext haben. Dass Gott aufklärt, das ist so gut. Und wie tut Gott nun aufklären? Er schlägt nicht einfach nur drauf, überhaupt nicht. Er geht einen Weg mit seinen Leuten. Er erklärt das Dilemma modellhaft am Beispiel des Fastens. Und ich habe dazu nun drei Schritte entdeckt. Und der erste Schritt ist, wer Gott täuscht, wird enttäuscht. Wer Gott täuscht, wird enttäuscht. Die wollen ja Gott nicht täuschen. Das wollen die nicht. Und wenn man ihnen das vorgeworfen hat, dann waren sie bestimmt empört, brüskiert und haben heftig widersprochen. Aber genau das wirft Gott ihnen vor. Ihr täuscht mich. Sie halten ihm vor, was sie alles für ihn tun, zählen ihre religiöse Pflichterfüllung auf und fordern nun Gottes Segen dafür ein. Das ist ein religiöses System, das ganz tief im Menschen, in jedem von uns drin steckt. Und in diesem System wird selbst so etwas Gutes wie das Fasten pervertiert, verbogen zu einer religiösen Leistung. Was passiert denn da? In diesem System, da rutscht Gott ganz unbemerkt in eine andere Rolle. Gott wird zum einem auf einmal zum Objekt. Und ich bin der Handelnde und Gott ist mein Gegenüber und der soll jetzt gefälligst reagieren und mein Erfüllungsgehilfe werden. Dann ist Gott nicht mehr das Subjekt, der die Richtung vorgibt, sondern mein Objekt. Und da macht Gott nicht mit. Da macht Gott nicht mit. Mit Gott kann ich keinen religiösen Handel treiben. Mit dem kann ich keinen religiösen Deal machen. Das funktioniert nicht. Wie aber funktioniert's? Gott ist an meinem Herz interessiert. Durch die ganze Bibel durch geht's Gott immer ums Herz seiner Leute. Gott ist interessiert an meiner Person Mitte. Gott will mich, meine Person. Und jetzt Achtung, liebe Konfis, dass ihr das richtig versteht. Gottesdienst, so wie wir ihn jetzt gerade feiern, oder Gottesdienst im Alltag, wenn wir anderen Menschen helfen, das alles ist nur wirklich Gottesdienst, wenn es eine Herzenssache ist. Deshalb müssen die Konfirmanden nicht hierher kommen. Es geht ums Herz. Sonst ist es kein Gottesdienst. Sonst ist es nur ein religiöses Produkt. Dann wird es nur eine Pflichterfüllung. Dann leiste ich was ab. Aber das ist nicht Gottesdienst. Ohne mein Herz geschieht kein Gottesdienst. An anderer Stelle erklärt der Apostel Paulus das mal so: Du kannst den totalen Durchblick haben in allen christlichen Fragen. Du kannst ein super Charismatiker sein und die Leute reihenweise gesund beten und in allen Variationen des Sprachengebet pflegen. Du kannst super drauf sein in deinem diakonischen Einsatz und dich aufopfern bis zum Letzten. Das knallt alles gegen die Wand, das ist alles umsonst, läuft alles ins Leere, wenn die Liebe fehlt. Wenn das Herz nicht dabei ist, dann ist alles daneben. Denn ohne das Herz kommt es zu dieser Doppelmoral, zu diesen Doppelwelten, von denen unser Text spricht. Total frommes Handeln hier und direkt daneben gottloses Handeln, das zum Himmel schreit. Und Gott sagt, Leute, ihr seid im Herz gespalten. Ihr macht einen auf Fasten und gleichzeitig tretet ihr Menschen mit Füßen. Ihr macht einen auf Religion und gleichzeitig hadert und zankt ihr und lasst mich in vielen Bereichen eures Lebens überhaupt nicht mitreden. Das ist doch krank. Meint ihr, dass ich das nicht merke? Haltet ihr mich für so blöd? Und das Schlimmste dabei ist, die merken es gar nicht. Die klagen am Ende sogar Gott an, weil er nicht tut, was sie von ihm erwarten. Über etwas ganz Frommes, über das Fasten, weil es in dieser Doppelmoral geschieht, Mit gespaltenem Herzen sind sie in Distanz, in Abstand, in Ferne zu ihrem Gott geraten. Das ist das Dilemma. Und Gott sagt, bei dem Zirkus, da mache ich nicht mit. Und wenn es noch so fromm aussieht, ich bin nicht mit dabei. Weil da habe ich nicht euer Herz. Und ohne Herz kein Gottesdienst. Gott sei Dank, dass er da nicht mitmacht. Gott sei Dank, dass er etwas anderes für uns will. Und was will er? Der zweite Schritt. Wer vor Gott recht ist, der wird echt. Wer vor Gott recht ist, der wird echt. Nicht falsch verstehen. Der wird nicht vollkommen, der wird nicht perfekt, nicht top sein. Er wird echt. Und das heißt, das bin wirklich ich. Da ist mein Herz drin. Und es ist nicht nur ein Teil von mir. Das ist genau der Punkt, glaube ich, den Gott uns heute Morgen sagen will. Gott sagt, ich will, dass du echt bist, dass das stimmig wird, dass das übereinstimmt, dass das zusammenpasst, dein Innen und dein Außen, dein Umgang mit Menschen und dein Leben mit mir. Das gehört zusammen. Keine Doppelmoral, keine fromme Außenseite und nach innen mache ich, was ich will. Echt sein. Und Gott sagt, das ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Und erstaunlicherweise geht es jetzt gar nicht ums Fasten im eigentlichen Sinn, also um Essen oder Essen lassen, sondern löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält, schafft jede Art von Unrecht ab, teilt Brot mit den Hungrigen und so weiter. Weil wir dann wieder zusammenkommen. Weil es dann wieder echt bei dir wird. Rechtes Fasten ist ein Wegtun von dem, was ihm nicht gefällt. Rechtes Fasten ist ein Wegtun von dem, was ihm nicht gefällt. Von was kann man denn fasten? Ich habe mal ein paar Beispiele. Man kann zum Beispiel fasten von bösen Worten. Enthaltsamkeit von bösen Worten. Mancher hätte dann gar nichts mehr zu sagen. Böse Worte weglassen und auch die Blicke, die dazugehören, die Gedanken, die sich damit verbinden, die Gesinnung, die da dabei ist. Weil ich dann wieder eins bin mit meinem Herrn. Man könnte fasten von einem unguten Tagesprogramm, weil ich ganz genau weiß, an bestimmten Stellen meines Tages, da laufe ich Gott aus dem Ruder heraus. Da ist er dann nicht mehr bei mir. Und es können ganz verschiedene Sachen sein. Für den einen ist es ein kleines Problem, für den anderen ist es ein ganz großes Problem. Fasten von ungesunden Tagesprogrammen, damit mein Herz nicht geteilt ist, weil ich eins sein will mit meinem Herrn. Man kann zum Beispiel fasten von fiesem, lieblosen Verhalten. Und man kann fasten von vielem anderen mehr. Ich weiß nicht, was der Herr Jesus dir heute Morgen sagt, wo das Fasten für dich dran sein soll. Und es ist wahrscheinlich so, dass diese Form zu fasten gar niemand anderes mitbekommt. Und dann sind wir bei der Schriftlesung. Das müssen und sollen andere ja auch gar nicht mitbekommen. Aber du, freu dich, dass du echt bist mit deinem Herrn. Es ist so eine Wohltat, wenn sein Herz und mein Herz übereinstimmen und wir dann bei ihm sind. Und es führt zum dritten Schritt. Wer bei Gott ganz ist, der erlebt ihn ganz. Wer bei Gott ganz ist, der erlebt ihn ganz. Und Gott sagt dann, wenn wir wieder zusammen sind, wenn wir wieder in eine Richtung ziehen, wenn ich dich wieder ganz habe, dann will ich mich dir von ganzem Herzen mit allem zuwenden, was bei mir ist. Stellt euch das mal vor. Und das lese ich euch jetzt vor. In Jesaja 58 kommen ab Vers 8. Achtens. Es ist unfassbar. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Und es geht noch weiter. Nehmt euch Jesaja 58 heute mal vor und lest diese Danz ab Vers 8. Nur ganz kurz zu den ersten vier Danz. Das erste dann: Dann wird die Liebe Gottes für dich erfahrbar sein, wie die aufgehende Sonne am Morgen. Was für ein Bild. Stell dir das mal vor, was Gott da verspricht. Wenn das Licht am Morgen sich den Weg bahnt und dieser rote Ball hochkommt, den kann ja nichts stoppen. Und dann wird es einfach hell, überall hell. Das Licht durchflutet diese Welt. Und Gott sagt, genau so will ich dich mit meiner Liebe durchfluten. Wow. Das zweite dann. Was bei dir müde, verletzt und angeschlagen war, soll Genesung erfahren. Deine Seele wird aufatmen können. Da fällt uns Jesaja 40 ein. Mit den Adlern, die neue Kraft bekommen. Das dritte dann, ich begleite dein Leben mit durchgängiger Präsenz. Wenn du morgens losläufst, da bin ich vor dir. Und wenn du dich umdrehst, bin ich hinter dir. Ich weiß nicht, wo du morgen hinläufst. Aber du kannst dir dessen gewiss sein, Jesus ist schon voraus. Und wenn du dich umdrehst, ist er hinter dir. So ist unser Leben von seiner Präsenz von vorne und hinten umschlossen. Im ganz normalen Alltag, der vielleicht morgen wieder stinklangweilig wird vom Online-Unterricht am PC oder im Büro oder mühsam schweißtreibend bei der Arbeit irgendwo im Geschäft oder im Haushalt. Er ist mit dabei, begleitet dich, trägt dich von vorne und hinten. Mann, wenn ich mit dieser Vision in den Tag gehen kann. Und das vierte dann, er schenkt dir einen funktionierenden, direkten Gebetszugang. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Es folgen noch 4 weitere wunderbare Danks. Lest einfach nach. Ab Vers 8. Es lohnt sich. Wir haben angefangen mit einer Strafpredigt. Schrille Posaune, die wachrütteln sollen. So geht's nicht, sagt Gott. Und Gott sagt, ich überlasse dich nicht deiner religiösen Doppelmoral. Und Gott sagt weiter, ich will dich zu einem heilvollen Echtsein führen. Und es funktioniert nur über dein Herz. Ich will dein Herz. Und wenn das so ist, dann will ich dich gern überschütten, überfluten mit meiner Zuwendung. Und du wirst dann, so steht es ganz am Ende, deine Lust haben.